Japan ruft, Freunde, es rückt näher. Die Autos starten bald auf dem heiligen Asphalt von Suzuka. Wir haben in dieser Vorschau noch einige ganz aktuelle, taufrische Themen für euch mitgebracht, um euch einzustimmen. Wir werden über Ferrari sprechen. Die müssen natürlich ein bisschen aus dem Quark kommen. Wie geht es denn bei McLaren weiter? Da haben wir die zwei Piloten, Norris Piastri mit jeweils einem Grand Prix-Sieg. Die Fehde geht weiter. Mercedes hat sich ein bisschen angeschlichen als heimlicher Herausforderer der McLaren. Haben sehr gut ausgesehen in den ersten zwei Rennen. Alle Augen werden aber natürlich auf Yuki Tsunoda und das Red Bull Team in der japanischen Heimat sein. Eine Honda-Sonderlackierung gibt's. Yuki Tsunoda natürlich vor seinen Heimfans, sein erster Grand Prix bei Red Bull. Da werden wir natürlich auch nochmal intensiv drüber sprechen. Wir haben eine ganze Menge vor, Sebastian. Ich würde sagen, lasst uns loslegen.
Auf geht's. Ja, mit was fangen wir denn an, Dave? Vielleicht ein kurzes Wetterupdate, oder?
Wetterupdate ist immer eine gute Sache. Gerade das ist nämlich sehr spannend an diesem Wochenende. Kannst du gerne mal machen. Sag mal an, wie sieht's denn aus? Das wird spannend, oder?
Ja, also kurz bevor stehen natürlich Freestyling 1 und 2 am Freitag. Da wird es sonnig und trocken werden nach aktuellen
Wahrscheinlich.
Stand. Wahrscheinlich, ja. Also klar, genau weiß man es nicht. Aber es soll relativ steife Brisen geben. Bis zu 30 und 40 Kilometer pro Stunde können da die Windstöße erreichen. Es kann natürlich dann auch auf einer schnellen Runde dann, im freien Training ist es noch nicht so schlimm, aber dann auch einen Impact haben, weil das Auto dann in der Kurve zum Beispiel, wenn es blöd kommt, unruhig wird, gerade in so schnellen Kurven, langgezogenen, das haben wir immer wieder gesehen. Das wird spannend. Im Qualifying und auch im dritten freien Training, das ja dann am Samstag ist, wird es hauptsächlich sonnig und trocken, aber es kann dann auch schon sein, dass dann die als ein oder andere Wölkchen auf dem japanischen Himmel sich zeigt und vielleicht ist es dann ja tatsächlich so, dass dann schon die ersten Tropfen runterkommen. Am Sonntag kann es dann natürlich oder was heißt natürlich, kann es tatsächlich so aussehen, dass dann Regen fällt und dann wird es natürlich extrem spannend.
80% Regenwahrscheinlichkeit,
ja.
Oder?
Ist nicht ohne. Das ist der aktuelle Stand und kann natürlich so kommen, kann nicht so kommen. Wir sind gespannt. Also es könnte wieder mal, also die Saison liefert ja bis jetzt in jeglicher Hinsicht richtig gut ab. Wieder mal ein richtig spannender Grand Prix werden mit tollen Bedingungen. Und damit würde ich sagen, Dave, schauen wir doch einfach mal, was denn sonst so los ist im Paddock. Und dann müssen wir natürlich anfangen, würde ich sagen, mit Yuki Tsunoda. Der ist... wie wir ja alle wissen, sehr freudig und erwartungsfroh, was jetzt sein Red Bull-Einstand seinen ersten richtigen gibt. Und wir haben ein paar Zitate für euch zusammengetragen, die auch ganz, ganz taufrisch sind, auch von hauptsächlich Yuki Tsunoda selber. Und wollen jetzt auch mal, weil es gibt ja auch ganz viele verschiedene und auch Arten der News-Berichterstattung, die teilweise sich dann nur sehr, sehr selektiv Sachen rauspicken, um dann halt Clickbait zu betreiben und zu sagen, okay, der Yuki, der will aufs Podium und das ist sein Ziel und das soll er mal lieber halblang machen. So hat er das gar nicht gesagt. Also da schauen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf. Dave, fangen wir vielleicht mal an mit seiner Einschätzung zum Auto und zur Setup-Philosophie von Red Bull im Vergleich vielleicht auch zu den Racing Bulls. Da kannst du uns ein bisschen was sagen.
Also bevor wir so in Medias Res gehen, muss man natürlich schon festhalten, Yuki ist höchst motiviert. Ja. Er ist auch sehr optimistisch, was seine Chancen angeht. Er hat richtig Bock. Er nimmt es total sportlich und sagt, es ist ja die bestmögliche Ausgangslage für ihn überhaupt. Lässt da jeglichen Druck komplett irgendwie an sich abprallen und genießt auf jeden Fall den Moment. Für ihn hat sich der Tausch dann offensichtlich auf jeden Fall gelohnt. So problematisch und schwierig die mangelnde Vorbereitung natürlich sein könnte. Und darüber haben wir in den letzten Episoden schon in aller Ausführlichkeit gesprochen. Aber jetzt können wir wirklich mal reingehen. Er hat das aktuelle Auto bereits getestet. Im Simulator natürlich, nicht in der Realität. Und hat da sehr, sehr gute Eindrücke mitgenommen. Ja, was natürlich auch alle anderen positiv stimmen könnte. Wenn ihm nämlich der RB21 liegen sollte, wenn er mit dem bekanntermaßen sehr schwierig zu fahrenden Auto klarkommt, dann könnte das nicht nur für Suzuka, sondern auch für den Rest der Saison natürlich sehr viel Gutes bedeuten. Dann hätte vielleicht Max Verstappen jemanden, der an seiner Seite, der ihm da Paroli bieten kann. Das wäre sehr gut. Was hat er gesagt? Yuki Tsunoda hat wörtlich gesagt, statt eines extrem schwierigen Autos hatte ich vielmehr das Gefühl, dass die Setup-Philosophie einfach gänzlich anders war. verglichen natürlich mit den Racing Boots, wo er vorher gefahren ist. Das heißt, die Autos unterscheiden sich seiner Meinung nach gar nicht fundamental. Sie sind nur vom Setup, also von den Einstellungen her, die man am Auto vornehmen kann, grundsätzlich anders angegangen worden. Ja? Man kann ja mit allem spielen. Bremskraft, man kann die Aufhängung komplett anders einstellen, die Federwege, die Härte der Federn natürlich, das aerodynamische Setup, man kann die Flügel verstellen und, ja, Differential, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Die haben natürlich riesigen Einfluss auf das Fahrverhalten und je nachdem, wie man da von der Philosophie rangeht, ja, kann man aus einem Auto halt mehr oder weniger rausholen. Das Auto wird entsprechend aber auch mehr oder weniger leicht oder schwer zu fahren sein. Und die Red Bull haben da offensichtlich einen sehr extremen Weg gewählt. Mutmaßlich ja vielleicht dann doch wirklich auf Anraten von Max Verstappen hin oder auf Anraten der Daten hin. Man hätte gesehen, Max Verstappen kann mit diesem und jenem Setup diese Rundenzeiten produzieren. Also, lieber Fahrer B, wer auch immer das in der Vergangenheit war, du kriegst jetzt auch erstmal so ein Setup, da ist auf jeden Fall die maximale Performance drin. Sieh zu, dass du damit klarkommst und von diesem Standpunkt aus hat man dann vielleicht noch ein bisschen getweakt und ein bisschen was Richtung Fahrbarkeit gemacht, aber das ging dann immer gleich zu Lasten der Performance. Schwierige Sache auf jeden Fall. Yuki Tsunoda hat ferner noch gesagt, ich musste meinen Ansatz ein wenig anpassen im Vergleich dazu, wie ich das Auto bei den Racing Bulls normalerweise abstimme. Bestätigt ja ein bisschen, was ich gerade erzählt habe. Und er hat noch gesagt, man hört oft, dass Red Bull Autos dazu neigen, viel Grip an der Vorderachse zu haben. Das mag Max Verstappen bekanntermaßen. Und Yuki sagt, ich persönlich liebe Autos, die aggressiv einlenken. Und in der Vergangenheit habe ich meinen Fahrstil an genau so ein Setup angepasst. Hört. Das sind auf jeden Fall optimistische, gute Aussagen von Yuki. Ich frage mich nur, warum zur Hölle erfahren wir das jetzt erst? Und warum zur Hölle, liebe Red Bull-Entscheider, die ihr das mit Sicherheit seit 4 Jahren wisst, setzt ihr den Yuki jetzt wieder in so einer Situation ins Auto? Es bleibt haarsträubend.
Ja, es ist schwer nachvollziehbar als Außenstehender. Wir sagen auch nicht, dass wir es besser gewusst hätten oder besser gemacht hätten, doch. Aber natürlich, wenn man diese, wahrscheinlich schon, ja. Aber es ist immer leichter hergesagt. Auf jeden Fall, es deutet halt vieles darauf hin, die sind ja auch nicht blöd bei Red Bull, dass es da halt einfach Machtspiele gab und auch weiterhin gibt. Wir wissen ja, Horner versus Marco und so weiter und so fort. Ihr seid ja wahrscheinlich auch im Thema drin. Ansonsten auf unserem Kanal gibt es halt das ein oder andere Video dazu. Und das ist natürlich dann nie gut. Also wenn solche Geschichten passieren, das tut dann dem Team und dem Unternehmen einfach nicht gut. Aber wir konzentrieren uns mal weiterhin auf Yuki Tsunoda und der ist, wie wir schon gesagt haben, also völlig happy und optimistisch. Der hat aber auch anscheinend, zumindest lässt er das nach außen nicht zu, keinerlei irgendwie Druck, den er verspürt. Er sagt, also er hat auch keine Erwartungen an sich. Er hat gesagt, wirklich, für mich habe ich wirklich gar keine Erwartungen. Ich werde einfach fahren, meine Runden drehen und hoffentlich werde ich da oben sein, also sprich Podium. Was auch falsch ist, dass er angeblich gesagt hätte, sein Ziel wäre es, ein Podium einzufahren. Er gesagt, es wäre natürlich sein Wunsch, ist ja auch völlig legitim. Also wahrscheinlich wünscht er sich auch, seinen Grand Prix zu gewinnen, aber sein Ziel. Und er hat auch gesagt, er wäre happy, wenn er ins Q3 kommt und wenn er Punkte nach Hause fährt. Und das ist ja, denke ich mal, schon ein legitimes Ziel, das man ausgeben kann. Ansonsten hat er bei Red Bull dann auch nichts zu suchen, finde ich, wenn er da den Ehrgeiz nicht hat, das mindestens zu schaffen. Das Auto kann es auf jeden Fall hergeben, das wissen wir, muss halt damit zurechtkommen. Und das ist auch der springende Punkt. Wie wir schon gesagt haben, im Simulator ist er den aktuellen Red Bull schon gefahren. Da hat er auch kein Problem damit gehabt. Und das Auto auf der Strecke ist natürlich dann wieder was ganz anderes, denn es heißt ja immer wieder, dass der Red Bull sich auf der Strecke ganz anders fährt als im Simulator, weil eben Red Bull, so wie Mercedes die Jahre davor, die haben ja 3 Jahre lang eigentlich überhaupt kein richtig konkurrenzfähiges Auto gehabt, nur in manchen Rennen dann plötzlich war es dann wirklich gut und schnell und dann haben alle Daten aus dem Simulator plötzlich auch real gepasst und ansonsten konntest du das Ding irgendwie mit dem Setup nach links, nach rechts, nach oben, nach unten verschieben, es hat nicht funktioniert und so scheint es eben auch vielerlei Hinsicht mit Red Bull zu sein. Der hat halt gesagt, naja, der Unterschied ist schon auch, dass ich das Auto des letzten Jahres, und da war ja drin gesessen im RB20, also im Vorgängermodell, da bin ich auf der echten Strecke gefahren, aber diesmal, also mit dem RB21 war es der Simulator und im Simulator lässt sich das Auto immer ziemlich leicht und komfortabel fahren, hat er gesagt. Und da braucht man also auch nicht wirklich Vertrauen ins Auto. Was er damit meint, ist natürlich, ist ja wurscht dann, ne? Wenn ich das übertreibe, dann fliege ich halt ab, da passiert ja nichts, also da ist kein Schaden entstanden, das ist natürlich unerfreulich, weil man will ja schon auch im Simulator so gut wie möglich fahren, aber es ist weder was kaputt, und es muss nichts repariert werden, ihm ist nichts passiert, also die Wahrheit liegt natürlich auf der Strecke und jetzt noch paar Randnotizen vielleicht noch. Er hat auch gesagt, hinsichtlich der Erwartungshaltung und des Zeitrahmens, den er bekommen hat. Er hat gesagt, er hat gar keinen Zeitrahmen bekommen. Also das ist jetzt momentan nicht auf dem Tisch. Wir wissen ja, dass Helmut Marko auch gesagt hat, er wird auf jeden Fall bis zum Ende der Saison fahren. Also das ist zumindest mal das Commitment anscheinend von Red Bull und von der Führungsriege. Und er hat auch gesagt, dass Christian Horner zum Beispiel sehr, sehr unterstützend ihm gegenüber momentan ist. Gleichzeitig, und das ist auch wichtig, ist die Erwartungshaltung aber ganz klar, dass er, dass Max Verstappen die Priorität ist, also das hat man ihn auch wissen lassen, und dass er auch mithelfen soll, das Auto weiterzuentwickeln. Also das sind die Dinge, die sozusagen schon von ihm erwartet werden, und was die Pace angeht, so nah wie möglich an Max Verstappen dran zu sein. Also da wird jetzt nicht irgendwie von Punkten geredet, von Platzierung oder was auch immer, sondern einfach so nah wie möglich dran sein. Das klingt für mich schon nach einer okayen Struktur oder Rahmenbedingungen, die da Erwartungshaltungen, die da an ihn gesetzt werden. Fragt sich, ob das bei Lawson auch so war. Aber wollen wir vielleicht mal hinter uns lassen. Die einzige Geschichte, Dave, noch, die ganz interessant ist, was wir eigentlich auch schon so halbwegs gewusst haben. Yuki Tsunoda und Liam Lawson haben unabhängig voneinander gesagt, zum ersten Mal haben sie da im Prinzip am Montag, Dienstag nach dem China-GP davon gehört. Ja. So Yuki Tsunoda, da war er nämlich gerade in England. Und Liam Lawson hat es dann auch mehr oder weniger hingestellt bekommen. Er hat dann auch gesagt, Dave, das war mehr oder weniger schon, also was heißt mehr oder weniger, es war eine beschlossene Sache. Dann hat er davon erfahren und dann musste er das halt so umsetzen. Er hat auch gesagt, dass, Christian Horner und Helmut Marko, die werden schon irgendwie wissen oder halt sehen, was aus ihrer Sicht das Beste fürs Team ist. Und interessanterweise hat er auch gesagt, dass für ihn sich gar nicht so viel ändert. Weiß man jetzt nicht, ob man das wirklich glauben mag. Also für sein Selbstvertrauen zumindest hat er gesagt, ist für mich jetzt kein großer Unterschied. Wir alle müssen Selbstvertrauen haben als Formel-1-Fahrer. Und er muss halt jetzt einfach schauen, dass er in dem Auto so schnell wie möglich unterwegs ist. Und er ist dankbar, dass er noch in der Formel 1 fahren kann. Das ist für ihn erstmal das Wichtigste. Gleichzeitig aber auch, hat er natürlich auch zugegeben für ihn, das war die große Chance, nach der er gestrebt hat, seitdem er in diesem Juniorenprogramm drinnen ist, im großen Red Bull zu fahren. Und da wird er schon jetzt auch immer zurückdenken, dass er die schon gerne genutzt hätte. Hat er jetzt leider nicht geschafft. Und er hat auch gesagt, er hätte sich wirklich gewünscht, jetzt in Suzuka noch eine Chance zu bekommen. Denn das ist wäre die erste Strecke im Formel-1-Kalender gewesen, die er im Red Bull hätte fahren können,
die er gekannt hat. Ja, du hast jetzt über Liam Lawson gesprochen, ne? Das nochmal kurz zur Einordnung. Und stimme ich natürlich zu, es wäre schön gewesen, die Chance war da, er hat sie nicht nutzen können, leider, das ist schade für ihn. Aber, und dann möchte ich gerne mal anknüpfen, noch zwei kleine Feel-Good-Stories in diesem Zusammenhang.
Ja, gerne.
Ihr habt es vielleicht gesehen auf Social Media, vielleicht auch nicht. Liam Lawson wurde ja wirklich sehr offen und sehr herzlich empfangen bei seinem alten Team. Ja, Teamchef Laurent Mekies von den Racing Bulls stand da mit einer riesen Tafel, irgendwie Welcome Back Liam stand da, glaube ich, drauf, und einige Mitglieder des Teams waren da und haben ihn wirklich sehr, sehr herzlich empfangen, umarmt und alles. Und ich glaube, genau so eine Umgebung braucht er jetzt auch, und genau sowas tut ihm jetzt auch gut. Er merkt, er darf in der Formel 1 bleiben, das hat er ja gesagt. Das ist natürlich die Chance für die Zukunft. Ja, er hat sich komplett vermasselt in dem Sinne. Und er darf das in der Umgebung tun, die ihn auch wirklich haben will. Ne? Er wird jetzt da nicht abgeschoben und niemand kann irgendwas mit ihm anfangen. Er ist hochgeschätzt im Team. Peter Bayer hat auch sich positiv geäußert in der Vergangenheit schon über Liam Lawson und seine Skills natürlich. Und seine Karriere war bisher ohnehin nicht allzu geradlinig. Also es ist eine weitere Schlangenlinie auf dem Weg zum Erfolg. Wünschen wir ihm mal, dass er da auf jeden Fall aus der Nummer noch sehr gut rauskommt. Der Racing Bulls scheint ja ein sehr schnelles Auto zu sein aktuell. Vielleicht sogar gepaart, ne? Die Schnelligkeit des Autos, das Potenzial und die Gutmütigkeit könnte daran resultieren, dass er da in die Punkte fahren kann, dass er vielleicht mit Red Bull einigermaßen auf Augenhöhe fahren kann oder nur knapp dahinter. Das werden wir beobachten müssen. Und die zweite Feel-Good-Story, das fand ich sehr, sehr spannend, die betrifft nämlich Yuki Tsunoda. Der hat Anrufe erhalten, und zwar von niemandem Geringeren als von zwei ehemaligen Red Bull-Piloten. Pierre Gasly und Checo Perez haben sich bei ihm gemeldet und ihm, ein bisschen ein paar Tipps gegeben, wie er sich da in dieser Umgebung vielleicht schlagen muss, wie er sich da aufstellen muss, worauf er achten muss im Team. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, ne, wie nützlich sind Tipps von zwei Fahrern, die da rausgeflogen sind, aber
vielleicht ziemlich nützlich, man weiß es nicht. Ja,
ja, ich bin mir ganz sicher, dass die sehr nützlich sind und finde das auch eine sehr, sehr schöne Geste. Da sieht man, ne, das ist diese Kollegialität unter Piloten, die man in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr ganz so offensichtlich sieht, wie es vielleicht früher noch war. Man kennt ja Bilder aus den 60ern, 70ern, als eigentlich alle Piloten immer auf einem Haufen unterwegs waren. Diese Kollegialität ist auch heute noch da, in Zeiten, wo die Piloten natürlich isoliert in ihren Teams arbeiten, in ihrem Trailer da irgendwie sitzen an der Strecke und jeder lebt so sein Leben, aber trotzdem halten sie zusammen. Finde ich sehr schön. Und Checo Perez wird einer der Piloten sein, die jetzt sehr genüsslich vom Rand so zuschauen und sehen, wie ihr Marktwert wahrscheinlich steigt, ne? Weil so wie das jetzt gelaufen ist mit Liam Lawson, gibt es viele Experten, die dann sagen, oh, vielleicht war der Perez ja doch ein Magier, was der dann rausgeholt hat aus dem Auto punktuell, war ja dann vielleicht doch ähnlich übermenschlich wie das, was Verstappen da kann.
Ja.
Kann es gehen. Ne?
Wir werden dem auch tatsächlich in Kürze noch eine Folge widmen über Perez und was da sich zusammenbraut für nächste Saison wahrscheinlich. Das ist auch super interessant und spannend. Was ich auch cool finde übrigens, da würde ich jetzt von der Feel-Good-Story mal zu ein paar schönen Lackierungen kommen. Es gibt ein paar Special-Lackierungen für Suzuka und ich bin mal gespannt, weil die Racing Bulls und die Red Bull Autos wird man vielleicht nicht mehr ganz so leicht unterscheiden können bei dem Grand Prix. ihr habt ja alle schon wahrscheinlich gesehen. Wenn nicht, dann hier, bitteschön, der wunderschöne RB21 im Honda-Design. Honda ist ja der Motorenhersteller und das letzte Mal jetzt dabei auf der Heimstrecke. Also Honda ist ja sozusagen so die japanische Motorenmarke und Suzuka deren Strecke sozusagen.
Mhm.
Und das feiert man jetzt natürlich, weil ab nächstem Jahr gibt es einen anderen Motorenhersteller, der die Aggregate liefert für Red Bull und das ist jetzt sozusagen so die Abschiedslackierung und die ist wirklich wunderschön. Da haben wahrscheinlich alle schon von euch die Videos und die Fotos gesehen auf Social Media. Ich finde den auch nochmal eine Ecke schöner als den sehr, sehr schönen Racing Bull, weil einfach nochmal ein bisschen minimalistischer. Du hast so ein paar diese Rottupfer, also ich hätte kein Problem damit, wenn das dauerhaft zur Lackierung wird. Und was auch sehr schön ist, Dave, und dann würde ich mal wissen, welches du schöner findest, ist der Haas in der Spezial Lackierung. Auch da könnt ihr hier mal sehen, wenn man so von oben drauf schaut, sieht man da auch die Kirschblüten, also noch mehr auf Japan getrimmt. Also so kann man es machen, finde ich. Ne?
Finde ich schön. Beide sehr schön, beide sehr japanisch natürlich auf ihre eigene Art und Weise, aber ja, der Red Bull ist natürlich schon, gerade mit dieser Tradition von Honda da noch im Background, schon eine Ecke geiler, ja, meiner Meinung nach.
Ja.
Sehr, sehr schön und bevor wir euch erzählen, wem wir schön auf dem Podium sehen, lass uns noch zwei, drei Themen ganz kurz ansprechen.
Yes.
Wir müssen über Ferrari ansprechen. Die hatten einen, sagen wir mal, schwierigen Saisonstart mit einem kleinen Highlight und vielen, vielen Lowlights. Sollte es regnen im Rennen in Suzuka in Japan, ist das eine weitere Chance für Ferrari, es entweder zu vermasseln oder sich zu beweisen. Ja, vielleicht kriegen sie es strategisch besser hin als noch in Australien. Sie werden hochfahren müssen, wenn es regnet. Das sollte auf jeden Fall einer weiteren Disqualifizierung entgegenwirken. Na, die Planke sollte sich nicht so abnutzen.
Also mal das sehen, Auto höher von der Straße sozusagen, nicht so nah. Genau. Ja.
Mhm. Wie siehst du denn die Situation bei Ferrari? Meinst du, die können sich endlich da ein bisschen frei schwimmen vielleicht am Sonntag?
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne, ja.
Ja, schauen wir mal. Also die sind für mich so ein bisschen eine Wundertüte, für sich selber sicherlich auch, denn der Ferrari scheint, und das wird Lewis Hamilton sicherlich auch ein bisschen wurmen, so ein bisschen, ja, sehr, sehr am Limit gebaut zu sein, ähnlich wie der Mercedes die letzten Jahre. Also sprich, wenn du das Setup ein bisschen verboxst oder selbst wenn du ein bisschen was änderst, dann funktioniert das Ding einfach nicht mehr so, wie du es dir gewünscht hättest. Wir haben es ja in China gesehen, also Lewis Hamilton kann Grand Prix gewinnen und auch der Ferrari schnell genug, wenn man ihn ins Fenster bekommt. Und dann plötzlich nach dem Sprintrennen am Sonntag beim Grand Prix, da ist ihm der Charles Leclerc dann um die Ohren gefahren, leider, aus Hamiltons Sicht. Und das zeigt aber eben auch, an dem einen Tag war der eine schneller, an dem anderen Tag der andere. Wir wissen, dass beide im Grunde super schnelle, super gute Fahrer sind, die Grand Prix gewinnen können, die Weltmeisterschaftskandidaten sind. Da muss Ferrari und halt auch beide Fahrer unabhängig voneinander einfach jetzt sich eingrooven. Ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr gutes Ergebnis ist. Vielleicht sogar eine Überraschung, Doppelsieg würde ich sogar auch für möglich erhalten, wenn sie wirklich alles perfekt ins Fenster bringen. Aber ich kann mir auch genauso gut und sogar mit höherer Wahrscheinlichkeit vorstellen, dass es eben auch wieder mal in einem absolut enttäuschenden Wochenende enden kann. Also die müssen sich finden, möglichst schnell, damit sie in der Weltmeisterschaft auch nicht zu weit zurückfahren, gerade wegen der Disqualifikation zum letzten Rennen auch. Ja. Das wird wichtig, aber da müssen wir einfach abwarten. Das ist erst das dritte Rennen. Es fühlt sich als wären wir schon bei der Hälfte der Saison, muss ich sagen. Aber so rein von dem, was alles passiert ist, genau. Und dementsprechend, also ich freue mich einfach drauf. Bin gespannt, wie es läuft.
Ich freue mich auch sehr auf die dritte Runde im McLaren-Stall-Duell auf jeden Fall. 1-1 steht es nach Rennsiegen aktuell auf jeden Fall. Lando Norris hat in Australien gewonnen. Oscar Piastri hat sehr überzeugend in China gewonnen. Wie es da laufen wird, muss man natürlich auch gucken. Ja, das Stallduell wird wahrscheinlich eine der heißesten Stories über die Saison hinweg. Sollten die McLaren weiter relativ deutlich beste Auto behalten können. Mal sehen, auch da bin ich gespannt, wie viel Performance im McLaren drinsteckt. Ich denke, die Strecken, auf denen wir bisher gefahren sind, waren schon speziell. Suzuka ist schon so eine Strecke, die ist oldschool, ja, die ist vom Charakter her wie eine richtige Rennstrecke, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Da ist von allem was dabei, sehr viele schnelle Kurven, sehr viel, Topspeed ist natürlich gefragt, aerodynamische Performance ist gefragt, aber auch Fahrwerk, Bremsen, Traktion, wir haben auch zwei sehr langsame Ecken drin. Man braucht alles, ja, man muss alles drauf haben, damit man da schnell ist. Mal gucken, wie ihnen das zugute kommt. Sollte es regnen, werden wir wahrscheinlich nicht ganz so gut einschätzen können, wie die McLaren-Performance ist. Aber da bin ich sehr gespannt drauf. Was denkst du denn? Wer hat von beiden Piloten in die Oberhand in Japan?
Auch das ist das ist ja das Schöne eigentlich daran. Unmöglich, sowohl bei Ferrari als auch bei McLaren hat man Fahrerpaarungen, die einfach sich gegenseitig in jeder Situation schlagen können. Da macht es aus, wer trifft das Setup besser, wer ist in der besseren Tagesform und wer hat vielleicht auch ein bisschen mehr Schlachtenglück dann im Rennen. Und das macht eigentlich wirklich Spaß und dementsprechend wurden die beiden jetzt auch gerade ganz frisch gefragt. Also wurde der Vergleich auch aufgemacht, wurde Lando Norris gefragt, irgendwie, wie er es denn sieht, kam der Vergleich auf mit so Rivalitäten wie Prost und Senna. Und hat er gemeint, na, es ist natürlich schön, mit solchen Leuten verglichen zu werden. Und was ich auch sehr sympathisch finde, ist, dass er dann auch wieder mal die Blumen sozusagen an Oscar Piastri gegeben hat, denn er hat gesagt, jetzt zitiere ich, es ist nicht immer einfach, das zu tun, was er tut, also Piastri, und ich bin mir sicher, dass es andersrum genauso ist. Und er hat auch dann das Ganze ein bisschen abstrahiert, dass es oft keine leichte Aufgabe zu versuchen, das zu tun, was ein anderer Fahrer tut, aber zumindest habe ich dieses Wissen, also praktisch das teaminterne Wissen, das teilt man ja dann zum größten
Daten,
Grad,
ne?
Auch.
Und genau. Telemetriedaten und so weiter. Ne?
Und er hat gemeint, wenn er jetzt in einem anderen Team wäre, dann hätte man diesen Wissensvorteil eben nicht und das ist schon mal ganz gut. Und dann am Ende hat er gesagt, letztlich ist es ihm aber egal, er ist bereit, gegen jeden zu kämpfen und er freut sich drauf. Und ich finde, es ist anscheinend bei noch, muss man sagen. Schauen wir mal, wie das dann beim letzten Rennen dann ausschauen wird. Aber noch ist es, glaube ich, eine sehr gute, positive Aufbruchsstimmung. Man ist auch in der Phase bei McLaren, wo dieser Erfolg ja erst noch recht frisch ist. Die sind ja erst wieder ein Top-Team seit wenigen Monaten, muss man immer noch sagen. Also letzte Saison dann ja auch nicht direkt vom Start weg. Dementsprechend, also das ist jetzt die erste Saison seit wirklich einer ganz, ganz langen Zeit, wo sie von vornherein eigentlich der WM-Favorit sind. Und das ist von der Mentalität her auch eine andere Sache für die Fahrer. Wenn die jetzt schon seit mehreren Saisons sich duelliert hätten, Piastri und Norris, und jeder mal irgendwie die Weltmeisterschaft irgendwie die Chancen verloren hätte wegen dem anderen, dann wäre das jetzt eine andere Sache. Aber ich glaube, noch sind sie da konstruktiv unterwegs. Ja. Und wer besser ist, Tagesform. Also ich glaube tatsächlich, Norris weiterhin war historisch gesehen auch so. Beim letzten Rennen hat Piastri super gemacht. Man darf nicht vergessen, Norris hatte aber eben auch die Probleme mit dem Auto. Piastri hat im ersten Rennen ein paar Fahrfehler gemacht. Ich sehe Norris dann schon auch noch bisschen, aber schon konstant auch besser. Bin gespannt, welche Fortschritte Piastri weitermacht und ob er sich da halt stabilisiert. Wenn, dann glaube ich, wird es eine super, super enge Kiste. Wenn nicht, glaube ich, wird Norris dann über die Saison auf jeden Fall die Oberhand behalten.
Sehr schön. Spannend. Ich bin auch gespannt, was Mercedes macht. Wir haben es ja eingangs schon angedeutet. Die zwei, vor allem George Russell natürlich, schleicht sich da so ein bisschen an die Spitze ran. Er war zweimal auf dem Podium, sehr, sehr stark, hat eigentlich niemand kommen sehen. Antonelli sah ordentlich aus in den ersten beiden Rennen, hat auch deutliche Fortschritte gemacht. Auch mit ihm muss man definitiv rechnen. Und während sich da Red Bull und Ferrari vielleicht in Problemen weiter irgendwie aufhalten und sich gegenseitig da ein Bein stellen oder über die eigenen Beine stolpern, kann es sehr gut sein, dass Mercedes da als lachender Dritter sich aufmacht, gegen die McLaren in die Schlacht zu ziehen und in der Konstrukteurswertung auch. Das müssen wir auf jeden Fall beobachten. Da will ich jetzt aber gar nicht zu tief einsteigen. Die Folge ist sowieso schon wieder länger als gedacht. Was ich noch erwähnen möchte unbedingt, Ryo Hirakawa wird bei Alpine im Cockpit sitzen. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der Kollege ist zweifacher WEC-Weltmeister. Er hat die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Ich meine mit Toyota sogar. Er ist Japaner, ne? Deswegen darf er in Japan beim Heim Grand Prix dann auch ganz turnusmäßig eigentlich ein freies Training fahren. Jack Doohan wird dafür aussetzen. Wir haben ihn in der Vergangenheit schon bei McLaren mal im Auto gesehen, bei Haas auch im Auto gesehen. Jetzt ist er eben ja, Test- und Reservepilot bei Alpine. Und ja, das, dementsprechend wird er da die erste Stunde sich den heimischen Fans ein bisschen präsentieren können. Ist eine nette Geschichte, solltet ihr mal gehört haben, falls ihr euch wundert, wenn ihr morgens aufsteht um 4.30 Uhr und das erste freie Training guckt und euch dann wundert, wer ist denn dieser Hirakawa. Ja. Hier habt ihr es gehört, aber ich glaube, wir haben das meiste gesagt, mein Lieber. Ich würde daher vorschlagen,
Predictions.
Ja, lasst uns zu den garantiert falschen Podiumstipps kommen. Die gibt's natürlich bei uns immer hier. Und ich lasse dir den Vortritt. Ich glaube, deine Tipps sind nicht ganz so spicy wie meine.
Ja, also ich mach's schnell. Ich sage, Norris gewinnt vor Piastri, Dritter dann Leclerc. Der hat ja auch, also generell Ferrari hat letzte Saison auch relativ gut ausgeschaut. Eigentlich waren vergleichsweise nah McLaren dran. Damals war natürlich der Red Bull der absolute Dominator noch. Das wird dieses Mal mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr so sein oder nicht mehr so frappierend wie letztes Jahr. Und ich glaube tatsächlich, dass in dieser Phase der Saison die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Leclerc ein gutes Abstimmungsfenster trifft und da dann auch vor Hamilton landet. Aber ein Minisatz noch dazu, wenn Mercedes eine gute Rolle spielen kann und das Auto gut hinbekommt, dann kann ich mir so vorstellen, dass George Russell auch wieder mal aufs Podium springt und vielleicht, dass Antonelli bei Regen tatsächlich eine sehr, 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 sehr gute Rolle spielen kann. Der ist nämlich ein formidabler Regenfahrer, das wissen wir inzwischen auch. So.
Sehr schön, sehr schön. Bevor ich euch meinen garantiert falschen Podiumstipp gebe, lasst ihr uns doch wissen, wen ihr auf dem Treppchen seht am Sonntag. Die Kommentarspalte auf YouTube ist immer offen für euch. Ansonsten kontaktiert uns gerne auf Instagram, wenn ihr wollt. Auch da nehmen wir Tipps entgegen. So, und jetzt kommt mein Tipp. Der ist, 30% Kompetenz und Ahnung, 70% reines Wunschdenken, glaube ich. Aber es wäre natürlich eine großartige Story. Ich denke, Lando Norris wird gewinnen. Er hat das beste Auto unterm Hintern. Er ist auch ein sehr guter Regenfahrer in der Vergangenheit immer gewesen. Wenn er es schafft, keinen Fehler zu machen, wenn seine Mannschaft strategisch die richtigen Entscheidungen trifft, falls es überhaupt regnet, 80% sind ja nicht 100, schauen wir mal, dann denke ich, Norris kann das Ding nach Hause schaukeln. Wer natürlich auch ein überragender Regenfahrer ist und da aus jedem Auto was rausholen kann, ist Max Verstappen. Den sehe ich auf dem zweiten Platz. Er wird wahrscheinlich nicht ganz Lando Norris das Wasser reichen können. Wasser reichen,
hey, heute hast du es aber.
Heute aber. Ja. Das ist aber eher im Auto begründet. Ich denke, sie nehmen sich bei Regen nicht viel, was das Fahrkönnen angeht. Wenn, dann ist Verstappen vielleicht noch einen Ticken höher einzuschätzen. Und auf Rang 3, das ist das Wunschdenken, einfach weil es eine gar so grandios geile Story wäre. Ich sehe auf Rang 3 tatsächlich Yuki Tsunoda. Er schafft das Heimpodium. Das Er wird gleich im ersten Rennen hier vor seinen heimischen Fans einfach komplett in Ekstase versinken, wenn er das schafft. Ich wünsche es Yuki, ich wünsche es mir, ich glaube, ich wünsche auch der ganzen Formel 1. Was wäre das für eine irre Geschichte, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das wäre natürlich super cool. Bin gespannt. Also dementsprechend würden wir dann mal sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr weiter solche Videos schauen wollt. Und wir wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Spaß und viel Spannung bei einem hoffentlich ganz tollen Grand Prix von Japan in Suzuka. Tolle Strecke, Traditionsstrecke. Wir freuen uns drauf. Bis dann.
Das wird großartig und winziger Programmhinweis noch. Wie ihr es jetzt mittlerweile gewohnt seid in dieser Saison, werden wir euch am Samstag und am Sonntag jeweils einem ganz, ganzen, ganz kurzen Video unsere Eindrücke geben. Vom Qualifying, vom Rennen, der Quali-Check, der Renncheck, so heißt das bei uns, Ding kriegt ihr relativ kurz nach den Sessions. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder für euch da mit einer umfassenden Rückschau natürlich, alle Highlights vom Suzuka-Wochenende und natürlich unsere Fahrernoten. Dafür lasst ihr doch gerne ein Abo da, hoffe ich. Bis denn, tschüss, ciao, viel Vergnügen.